Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
So viel Dramatik, die am Ende zu so vielen enttäuschten Gesichtern geführt hat, unter den deutschen Fans wie hier in Stuttgart. Der Gastgeber Deutschland ist ausgeschieden bei dieser Fußball-Europameisterschaft nach Verlängerung 1:2 gegen Spanien. Und damit trotz allem einen guten Abend zu diesen Tagesthemen. Alle Tränen und Glücksmomente vom heutigen Spielabend zeigen wir Ihnen gleich noch in dieser Sendung. Doch zuerst der Blick auf einen Sieg. Jedenfalls verkauft die Ampelregierung ihn als einen solchen. Der Kanzler, sein Vize und der Finanzminister präsentierten heute einen Haushaltsentwurf und ein Konjunkturprogramm für die Wirtschaft. Verglichen mit dem Fußball ging es da heute allerdings nur um die erste Halbzeit. Die zweite wird noch im Parlament gespielt. Und von dort, aus den Fraktionen der Ampelparteien im Bundestag, ist vor allem von SPD und Grünen deutliche Kritik zu hören. Wie viel ist die heutige Einigung der Regierung also wert und wie lange hält sie? Dazu hier gleich Wirtschaftsminister Robert Habeck im Interview. Zuerst Claudia Buckenmeier über diesen Tag der Entscheidungen.
Eine gemeinsam aufspielende Mannschaft, die sich aufeinander verlässt. Darauf hofft Bundeskanzler Scholz an diesem Abend. Ganz so, wie sich die Koalitionsspitzen am Morgen in Berlin präsentieren wollten. Ohne Streit, geeint, drei, die an einem Strang ziehen.
Wir wollten unbedingt vor dem heutigen Spiel unserer Mannschaft auch fertig sein. Das alles hat geklappt.
Sie haben die ganze letzte Nacht zusammengesessen, Endspurt. Insgesamt waren es 23 Treffen. 80 Stunden lang wurde verhandelt.
Wir ringen hart um die Sache und wir suchen Kompromisse. Warum? Weil die Alternative dazu eben keine Alternative ist. Die Nerven zu verlieren, hinzuschmeißen, vor der Verantwortung wegzulaufen. Dafür hätte ich als Bundeskanzler keinerlei Verständnis in dieser Zeit und die Bürgerinnen und Bürger schon zweimal nicht.
Das Ergebnis des Ringens. Eckpunkte für einen Haushalt mit Ausgaben in einer Höhe von 481 Milliarden Euro. Investitionen 57 Milliarden. Neue Kredite, also Schulden, 44 Milliarden. Mit einer sogenannten Wachstumsinitiative wollen die drei neuen Schwung in die Wirtschaft bringen. Weniger Bürokratie, Steuererleichterungen, mehr Kindergeld und manches mehr. Alles unter Einhaltung der Schuldenbremse.
Wirtschaft, Klima, Kinder, das ist für mich der Dreiklang, der den Haushalt und die Begleitbeschlüsse zusammenfasst.
Einen Sparkurs verordnet haben sie vor allem der Außen- und der Entwicklungsministerin bei der humanitären Hilfe. Der Verteidigungsminister bekommt zwar mehr Geld, aber nicht so viel, wie er gefordert hatte.
Es ist eben mehr als nur Haushaltsaufstellung, es ist Vermessung der Spielräume einer Koalition. Und der Mühe haben wir uns unterzogen und jetzt geht es handwerklich weiter.
Spielräume, die sich aus Sicht von Oppositionsführer Merz schnell wieder schließen werden.
Dies alles reicht aus für einen Burgfrieden einer erschöpften Koalition für wenige Tage. Schon mit dem Kabinettsbeschluss wird der Dissens wieder offen zutage treten.
Einen Dissens deutet der SPD-Fraktionsvorsitzende schon an. Er ist unsicher, ob der Haushalt ohne die Erklärung einer Notlage finanzierbar sein wird.
Deswegen behalte ich mir dieses Instrument auch weiterhin vor. Weil, wenn ich es richtig gehört habe, sind ja eine Menge Kunstgriffe auch notwendig gewesen.
Was das heißt, weiß der Kanzler. Es wird nicht einfach. Das war es auch für die deutsche Mannschaft nicht sein Tipp.
1:0 für Deutschland.
Hat sich nicht bewahrheitet. Scholz glaubt, dass Deutschland stabil stehen muss in Europa, im Fußball, aber vor allem politisch. Dafür haben sie sich noch einmal zusammengerauft. Bleibt die Frage, wie lange ihr Spiel harmonisch bleibt.
Zugeschaltet aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin ist uns Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen. Guten Abend, Herr Habeck.
Guten Abend, Herr Fuß.
Herr Habeck, die Eckpunkte zum Haushalt und das Konjunkturprogramm kommen ja gerade noch rechtzeitig zur Sommerpause. Aber für alle sichtbar, die Koalition war versetzungsgefährdet. Welche Note würden Sie der Ampel nun geben?
Ja, ich würde sagen, in der Kür vielleicht wie immer 3-. Aber in der Qualität, in dem Produkt sind wir schon gut mit einer 2 plus unterwegs. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Paket, das wir da geschnürt haben, das auch einen Effekt auf die deutsche Wirtschaft haben wird. Aber nicht nur auf die deutsche Wirtschaft, sondern auch auf den Klimaschutz und auf die soziale Gerechtigkeit, also Kinder, Klima, Konjunktur. Das muss man erstmal zusammenbringen, das ist gar nicht so schlecht.
Es geht um den Haushalt und um 49 Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Finanzierung des Haushalts basiert aber auf Einnahmen, die doch erst viel später kommen, wenn die Wirtschaft, wie Sie hoffen, wirklich um 0,5% gewachsen ist und 100.000 Menschen mehr in Arbeit gebracht wurden. Wie seriös ist dann diese Berechnung?
Nun, dieser Bestandteil ist nur vergleichsweise gering und er ist auch trotzdem seriös berechnet. Wir prognostizieren, dass durch die Maßnahmen, die wir da identifiziert haben, mehr Menschen in Beschäftigung gehen, diese Menschen arbeiten, durch die mehr Arbeit wird mehr Wachstum geschaffen und dieses Wachstum führt zu höheren Steuern. Das sind noch kleinere Beträge, also jetzt nicht so, dass der ganze Haushalt wackelt, wenn es sich ein bisschen verschiebt, aber doch spürbare Beträge. Das Wachstum wird sich ungefähr um 0,5% erhöhen. 0,5%, da denkt man, naja, das ist ja nicht viel, das ist ja gemessen in Schnaps gar nichts. Aber so ist es nicht. Wir haben ja nur 1% Wachstum fürs nächste Jahr vorhergesagt. Und daraus werden jetzt 1,5 oder 1,6% nur wegen dieser 40 Seiten Maßnahmen, die wir gefunden haben. Das hat schon einen enormen oder kann schon einen enormen Einfluss haben und kommt genau zur richtigen Zeit. Denn die deutsche Wirtschaft muss ja mal wieder in die Gänge kommen.
Weshalb dann aber die Kritik und die Zweifel aus den Fraktionen? SPD-Fraktionschef Mützenich zweifelt an diesen Berechnungen. Der sieht dort eine Menge an Kunstgriffen und die Opposition sieht viele Milliarden ungedeckt. Wäre ohne diese Kunstgriffe eine Einigung vielleicht einfach gar nicht möglich gewesen?
Nun, wir haben uns entschieden, auch auf Wunsch des Koalitionspartners FDP, nicht die gesetzliche Möglichkeit zu nutzen, die Schuldenbremse für Sonderkosten, in diesem Fall reden wir von den Kosten für die Ukraine-Unterstützung, also die ukrainischen Flüchtlinge, die humanitäre, aber auch militärische Unterstützung der Ukraine. Das ist ja kein normaler Zustand, das ist ja noch immer ein außergewöhnlicher Sonderzustand in Europa. Dafür dürfte man die Schuldenbremse aussetzen, nur für diese Gelder. Also wir reden über vielleicht 12 bis 14 Milliarden Euro. Das machen wir nicht, weil die FDP gesagt hat, das möchte sie gerne nicht. Und die Konsequenz ist dann, dass wir das Geld an anderer Stelle suchen müssen. Einsparen wie auch finden an anderer Stelle. Das meint Herr Mützenich und sagt, dann hat sich das ja überall so verteilt. Damit hat er recht. Es ist aber trotzdem ein solider Haushalt. Nur ist er komplizierter oder komplexer geworden dadurch.
Sie haben alle drei heute sehr anschaulich beschrieben, wie intensiv, wie schwierig diese Verhandlungen waren. Christian Lindner hat gesagt, sie waren in den 80 Stunden im Kanzleramt mehrmals an einem Punkt, an dem es eigentlich nicht weitergehen konnte. Wie nah stand die Ampelkoalition vor einem Aus?
Ja, da waren schon, ich sag mal, intensive Momente dabei. Man muss sich das ja so vorstellen, dass wir wie in Klausur sitzen, vor uns ausgedruckte Excel-Tabellen und irgendwie gibt es eine Finanzlücke von 10 oder 15 Milliarden und man ist fest davon überzeugt, der andere könnte die doch schließen, wenn er sich nur nicht so anstellen würde. Und dann gibt ein Wort das nächste und dann wird die Stimmung ein bisschen rauer und man versteht die andere Seite nicht und manchmal wird es dann eben auch harsch und rau und das ist auch passiert. Geholfen hat uns dann der Blick von außen auf uns. Wenn man dann sitzt und sich anstarrt, denkt man, die ganze Welt kreist um diese eine Finanzlücke und das kann ja wohl nicht möglich sein, dass die andere Seite es nicht versteht. Aber die Welt kreist nicht um die eine Finanzlücke. Wir müssen uns doch mal die Augen aufmachen, was um uns los ist. Frankreich hat eine komplizierte Regierungsbildung, um es mal ganz höflich zu formulieren, die USA mit den Präsidentschaftswahlen, die Europa so oder so extrem fordern werden, in der Ukraine Krieg, Putin in Russland, die Europäische Kommission noch immer nicht geformt und wir kriegen so eine Lücke nicht geschlossen. Das kann ja wohl nicht sein. Und dann haben wir uns wieder zusammengerissen, hingesetzt und gesagt, das sieht aus wie der Nabel der Welt, aber es ist nicht der Nabel der Welt. Die Welt kreist nicht um unsere kleine Finanzlücke. Wir müssen uns hier zusammenreißen, wir müssen sie schließen. Und das haben wir heute Nacht gemacht und das ist gut und richtig so.
Vielen Dank für diese Schilderung und Eindrücke. Danke für das Gespräch zum Haushaltsentwurf und dem Konjunkturpaket. Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister.
Ich danke Ihnen und wünsche eine schöne Nacht.
Und das Gespräch mussten wir aus Termingründen vor der Sendung führen und haben da noch länger gesprochen über die Kindergrundsicherung und den Verteidigungshaushalt. Die ganze Fassung sehen Sie auf tagesschau.de. Was die heutige Einigung für die Ampelkoalition bedeutet, dazu hat Nicole Konert aus dem ARD-Hauptstadtstudio diese Meinung.
Das war knapp. Kurz vor Sonnenaufgang gab es ihn dann also endlich doch, den Plan, wie der Haushalt 2025 aussehen soll. Gut so, weil sonst wäre diese Ampelkoalition tatsächlich im Haushalt zerbrochen. Und Neuwahlen wie in Frankreich, das wollte ich persönlich mir nicht ausmalen. Gut auch, dass am Ende plötzlich doch Geld da ist. Für Kinder, bessere Kitas, für unsere marode Infrastruktur. Und auch gut, dass gleichzeitig die Wirtschaft in Schwung gebracht werden soll. Alles also super, wie der Kanzler heute Morgen sagte? Nein, ich habe noch Zweifel. Auch wenn man jeden Stein umgedreht hat, um noch Gelder zu finden, die Ampel von Kunstgriffen in der Haushaltsführung spricht, frage ich mich, ist das Geld wirklich für alles da, was nun versprochen wird? Können also wirklich alle Versprechen auch gehalten werden? Und vor allem, gelingt es der Ampelkoalition, nun friedlich über den Haushalt weiter zu beraten? Dennoch steht er nicht. Und schon jetzt werden Rufe aus dem Parlament laut, vor allem aus der SPD, dass man sich doch vorbehält, eine Notlage noch auszurufen, um mehr Schulden machen zu können. Der Finanzminister ist da bekannterweise strikt dagegen. Nach Ampelfrieden hört sich das, trotz Einigung, für mich heute noch nicht an.
Die Meinung von Nicole Konert. Es ist erst Tag 5 der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft und Ministerpräsident Orbán überrascht bereits zum zweiten Mal mit einer Auslandsreise. Dieser Handschlag dürfte eine unerfreuliche Überraschung gewesen sein für seine EU-Kollegen. In Moskau hat sich Viktor Orbán heute mit Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen, der ihn als Partner und Vertreter der Europäischen Union begrüßte. Orbán selbst sieht sich auf einer Friedensmission, die ihn am Dienstag schon nach Kiew zu Präsident Zelensky geführt hatte. Doch in Brüssel stiftet er so vor allem Unfrieden. Michael Grütz.
Eine Reise nach Kiew, inszeniert im Werbevideo, so stellt der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán öffentlich seinen Besuch in der Ukraine in dieser Woche dar. Heute Nachmittag ein neuer Post, Zitat Orbán, die Mission geht weiter, zweiter Halt, Moskau. Orbán dürfte der letzte europäische Regierungschef mit guten Kontakten zu Putin sein, inklusive besten Wirtschaftsbeziehungen und umfangreicher Gasversorgung. Die EU-Hilfen für die Ukraine hat Orbán kürzlich versucht zu blockieren. Nun das überraschende Treffen mit dem russischen Präsidenten. In Anbetracht dessen, dass Ungarn ab dem 1. Juli dem EU-Rat vorsitzt, haben Premierminister Orbán und ich uns ausgetauscht zum Verhältnis Russlands und der EU, das sich zu diesem Zeitpunkt am niedrigsten Punkt befindet. Die Reaktion aus Brüssel kommt schnell. Die wechselnde Ratspräsidentschaft, nun also Ungarn, habe kein Mandat, sich in Russland zu engagieren, schreibt Charles Michel, der amtierende Ratspräsident. Und Bundeskanzler Scholz schreibt, Viktor Orbán reise als ungarischer Ministerpräsident. Der Europäische Rat werde außenpolitisch von Charles Michel vertreten.
Hat Orbán Sie vorab informiert, dass er nach Moskau reist?
Nein, aber da er ja auch nicht derjenige ist, der den Rat repräsentiert nach außen, habe ich die Annahme, dass er vermutet hat, er müsste nicht.
Während viele in der EU entsetzt sind über Orbáns Vorstoß, meint der, vom bequemen Sofa in Brüssel aus könne man keinen Frieden erreichen. Er habe begriffen, ohne Diplomatie gäbe es da keinen Fortschritt. Ich wollte wissen, was der russische Präsident über die Friedensinitiativen denkt, was er über eine Waffenruhe denkt und ob diese zu Friedensverhandlungen führen können. Putin selbst sagt, Russland stehe für ein Ende des Konfliktes. Die Bedingungen, die er nennt, sind allerdings die alten. Er will die besetzten ukrainischen Gebiete behalten. Bleibt also die Frage, wem der Besuch am meisten genutzt hat. Der Ukraine wohl eher nicht.
Ein kontroverser Besuch also, den uns Ina Ruck in Moskau und Tina Hassel in Brüssel nun weiter einordnen können. Zuerst zu dir, Ina. War das also für Putin heute einfach nur gute PR?
Naja, wenn ein hoher EU-Politiker nach Moskau kommt und noch dazu der, dessen Land gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat, dann ist das natürlich ein Scoop. Wir dürfen nicht vergessen, Putin steht unter internationalem Haftbefehl. Und dann hat der Kreml auch sogar noch gesagt, die ganze Idee für dieses Treffen, die Initiative sei von Orbán ausgegangen. Das ist natürlich Salzstreuen in die Wunden der EU und das macht Putin sicherlich gerne. Er hatte auch noch mal Chance, seinen Friedensvorschlag öffentlich bekannt zu geben. Das macht er ja auch gerne, nämlich Land für Frieden. Putin behält die besetzten Gebiete plus die umliegenden Verwaltungsbezirke, in denen die besetzten Gebiete liegen. Und dann könne es Frieden geben. Da wird sich auch ein Orbán wahrscheinlich die Zähne ausbeißen. Er hat heute gesagt, dass er tatsächlich gesehen habe, wie weit die Positionen auseinanderliegen. Wobei wir sehen müssen, dass Orbán sich da ja quasi selbst zum Friedensverhandler erklärt hat. Er hat ja weder das abgesprochen mit der Ukraine noch mit der Europäischen Union.
Danke, Ina Ruck, nach Moskau. Und in Brüssel scheint der Ausflug von Orbán nach Moskau heute viele ganz kalt erwischt zu haben, Tina.
Ja, Helge, und deshalb ist man fassungslos und stinksauer über diesen unabgestimmten Besuch und vor allem darüber, wir haben es ja gehört, dass Orbán das Ganze als Friedensmission inszeniert, aber ohne ein Mandat dafür zu haben. Einige Regierungschefs sprechen sogar von einem unverantwortlichen und illoyalen Verhalten. Interessant ist, dass Orbán die NATO, anders als die EU, über seinen Kurzbesuch bei Putin informiert hatte. Das treibt einen zusätzlichen Keil in die Allianz der Ukraine unterstützt. Und deshalb hat Generalsekretär Stoltenberg heute auch sehr deutlich klargestellt, dass Orbán auch nicht für die NATO spricht. Also ein ziemlicher Eklat schon am fünften Tag der ungarischen Ratspräsidentschaft. Und dazu passt die Info, die uns heute Abend erreicht. Die eigentlich für Montag angesetzte, das Treffen der deutschen Außenministerin mit ihrem ungarischen Kollegen ist von Budapest abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Also für die kommenden 6 Monate verheißt das alles nichts Gutes.
Danke auch für diese Einschätzungen nach Brüssel, Tina Hassel. So rot war das Vereinigte Königreich schon lange nicht mehr. Die Tür der Downing Street hat das britische Magazin Economist hier schon mal neu anstreichen lassen. Mindestens 412 der 650 Wahlkreise hat die Labour-Partei bei der Parlamentswahl gewonnen. Numerisch fast das historische Ergebnis von Tony Blair aus dem Jahr 1997. Allerdings ohne die damalige Euphorie für den neuen Premierminister. Der heißt nun Keir Starmer und ist bereits heute in seinen neuen Dienstsitz eingezogen. Offiziell ernannt wurde Starmer kurz zuvor im Buckingham-Palast von König Charles III. Aus London, Valerie Krall.
Endlich am Ziel genießt er den Jubel. Keir Starmer, Großbritanniens neuer Premierminister, lässt sich von Parteifreunden feiern, als er in die Downing Street einzieht. Er hat Historisches geschafft, einen Erdrutschsieg seiner Labour-Partei. In seiner Antrittsrede schlägt er trotzdem einen gedämpften Ton an. Sie haben uns ein deutliches Mandat gegeben. Wir werden damit den Wandel umsetzen, den Respekt für die Politik wiederherstellen, die Ära der lauten Performance beenden und unser Land vereinen. Starmer wird zwar mit einer großen Mehrheit regieren können, aber die Ausgangslage ist mehr als schwierig. 14 Jahre Tory-Regierung haben zu viel Frust bei den Briten geführt. Es gibt unzählige Baustellen. Fehlender Wohnraum. Ich bin fast 25 und finde keine Wohnung, obwohl ich schon lange arbeite. Die Lebenshaltungskosten sind zu hoch. Die Inflation hat alles teurer gemacht. Wir haben überall Tafeln. Die Armut wird schlimmer. Außerdem ist das Gesundheitssystem kaputt. Das muss er ändern. Das Problem, für all diese Dinge braucht es viel Geld. Und das hat Starmer nicht. Starmer werden von Beginn an etwa 20 Milliarden Pfund in der Staatskasse fehlen. Das heißt, er muss dieses Geld entweder irgendwo finden oder Sparmaßnahmen ergreifen, zum Beispiel im öffentlichen Dienst. Für mehr Sparpolitik aber werden die Briten wenig Geduld haben. Unter anderem deshalb haben sie die Tories ja gerade abgewählt. Rishi Sunak musste das historisch schlechteste Wahlergebnis der Konservativen einstecken.
I am sorry.
Es tut mir leid. Ich habe alles gegeben, aber Sie haben eine deutliche Botschaft gesendet und Ihr Urteil ist das Einzige, das zählt. Ein fairer Verlierer, aber seine Partei steckt nach der heftigen Niederlage tief in der Krise. Im Gegensatz dazu darf Keir Starmer auf einen Vertrauensvorschuss der Briten hoffen. Und vielleicht hilft es sogar, dass sie ihm persönlich nicht allzu enthusiastisch gegenüberstehen. Niedrige Erwartungen dürften leichter zu übertreffen sein.
Der Begriff K.O.-Spiel passte selten so gut zu einer Begegnung wie zu der an diesem Abend zwischen Deutschland und Spanien. Denn es war ein Volltreffer, den die spanische Mannschaft da landete in der vorletzten Minute der Nachspielzeit. Deutschland wurde damit rausgekickt aus der Europameisterschaft. Und so wurde es auch das letzte Spiel in der herausragenden Karriere von Toni Kroos, dem Taktgeber im Mittelfeld. Für ihn und all seine Fans ein trauriger und unglücklicher Abschied. Über das Ausscheiden der deutschen Mannschaft und ihres Vorzeigespielers Christoph Nahr.
Ein Spanier jubelt, der Rest ist fassungslos. Lähmendes Entsetzen beim Public Viewing und im Stadion. Es ist vorbei für Spieler und Fans.
An euch vielen Dank für dieses tolle Gefühl, was ihr uns gegeben habt. Und es war wahnsinnig schön für euch, da auf dem Platz zu kämpfen. Und schade, dass es nur bis zum Viertelfinale war. Aber ihr wart auf jeden Fall überragend.
Es ist nicht nur der Abschied vom Turnier, sondern auch von Toni Kroos, der sein letztes Karrierespiel verliert. Ausgerechnet gegen seine Wahlheimat Spanien.
Dieser Traum, den wir alle hatten, der ist jetzt einfach ein Stück weit geplatzt. Auch wenn wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen schon realisieren, dass wir, denke ich, ein gutes Turnier gespielt haben.
Gegen Spanien gerät das deutsche Team kurz nach der Halbzeit in Rückstand. Yamal bedient Dani Olmo 1:0. Und alle stellen sich die bange Frage, ob das deutsche Team nochmal zurückschlagen kann. Es kämpft mit Leidenschaft, spielt guten Fußball. Füllkrug trifft nur den Pfosten. Ein Drama schon jetzt. Eine Minute vor dem Ende ist es dann soweit. Kimmich köpft zurück zu Florian Wirtz. 1:1. Eine Explosion der Gefühle im Stadion und überall im Land. In der Verlängerung ist das deutsche Team besser, aber nutzt die Chancen nicht und bekommt keinen Handelfmeter. Und dann sind die Spanier da. Mikel Merino köpft kurz vor Schluss Deutschland aus dem Turnier. Ein Gefühlschaos.
Ist schon emotional, weil es natürlich eine Zeit jetzt vorbei ist, die besonders war, wo die Jungs auch echt viel reingeschmissen haben und heute unverdient verloren haben.
Man kann es drehen und wenden. Am Ende ist es zum Heulen.
Es war einfach zum in den Hut beißen. Diese mehr als 120 Minuten voller Zittern und Bangen haben vor allem eins hinterlassen: große Enttäuschung. Fast überall in Deutschland, vor Großbildleinwänden oder in Kneipen, sehen wir dasselbe Bild: Trauer in Schwarz-Rot-Gold. Und das bei einer Europameisterschaft im eigenen Land. So oft verglichen mit dem Sommermärchen 2006, der WM in Deutschland. Damals kam die deutsche Mannschaft einen Schritt weiter, immerhin ins Halbfinale. Bei dieser EM ist für uns früher Schluss. Wie die Fans das verkraften, Julia Henninger und Daniela Diehl.
Tränen, Trauer, Trübsal bei den Deutschlandfans in Stuttgart. Bis zum Schluss Hoffnung in der Stadt, in der die Mannschaft gespielt hat. Die Fans enttäuscht, aber nachsichtig.
Wir haben uns relativ viele Chancen rausgespielt gegen Spanien. Es war okay.
Ein paar Situationen, die nicht ganz eindeutig waren. Aber die Spanier haben natürlich gut gespielt, wir natürlich auch.
Nur ein paar Meter weiter. Überschwängliche Freude im Classic Rock Café. Das ist in spanischer Hand.
Wir gehen schwerfällig, besser können wir nicht gehen. Es waren ja so von ihm, Ramos.
Ja, ich bin mit einem weinenden Auge und mit einem lachenden Auge, weil Ramos mein Kind und mein Mann gewonnen haben.
Schon während des Spiels große Emotionen. Freude und Enttäuschung dicht beieinander. Viele deutsch-spanische Familien sind hier.
Und das ist jetzt die Schwester und Bruder für Deutschland und für Spanien.
Zwei Herzen, Auch bei Familie Lorenzo. Das Paar hat sich vor 14 Jahren bei der WM kennengelernt.
Mit dem Herzen bin ich natürlich Spanier und bin für Spanien. Allerdings freue ich mich immer, wenn Deutschland, also nicht gegen Spanien, aber gegen andere Teams, wenn Deutschland durchschießt, gibt es von der Oma immer ein Schnäpsle.
Und jetzt heißt es für Spanien...
Wir sind im Halbfinale! Ja!
Die Deutschland-Fans, sie müssen jetzt tapfer sein.
Wir sind die besten Freunde, deswegen gehen wir jetzt noch zusammen feiern. Also.
Die nächste Chance kommt in 2 Jahren, dann zur WM.
Und wer der Gegner der spanischen Mannschaft im Halbfinale bei dieser EM sein wird, das entscheidet sich gerade im 2. Spiel des Abends zwischen Portugal und Frankreich. Da läuft in diesen Minuten das Elfmeterschießen. In Fußball Deutschland sind heute viele Tränen geflossen. Donald, strahlt am Wochenende denn wenigstens die Sonne für uns?
Ja, zumindest kurzzeitig, Helge. Es wird auch morgen heiß, aber es gibt dann leider auch wieder einen Schönheitsfehler in Form von Unwettern. Wir schauen mal drauf auf die Wetterkarte. Dieses Tief über der Nordsee pumpt heiße Luft in den Osten von Deutschland, aber die Kaltfront kommt von Westen her und dazwischen hier diese Linie, diese Konvergenzlinie produziert Unwetter. Und wir können uns mal die Karte anschauen, wo die Unwetter wahrscheinlich am heftigsten sind, also von Ober- bis nach Niederbayern, zum Teil noch bis rauf nach Brandenburg. Mit jedem Kilometer weiter in Richtung Norden und Westen allerdings sinkt die Gefahr. Im äußersten Westen passiert einfach nur nichts. Schauen wir auf dem Film nach, wo es heute Nacht regnet. Von den Küsten noch leichtes Getröpfel. Richtung Süden eher geringe Bewölkung oder sternenklar. Morgen im Tagesverlauf dann im Westen erste Schauer. Von Südwesten her kommen dann die ersten Gewitter herein, die sich zum späten Nachmittag und zum Abend bis in die Nacht hinein zu Unwettern dann entwickeln können. Im äußersten Westen dagegen wird es am Nachmittag schon deutlich schöner, an der Nordsee aber auch windig. Die Tiefstwerte 18 bis 13 Grad, die Höchstwerte morgen im Osten bis zu 32, im Westen schon deutlich kühler. Der Trend für den Sonntag in Bayern zum Teil noch Regen, ansonsten aber trocken an der Küste einzelne Schauer. Am Montag für alle trocken und im Osten und Süden sommerlich warm.
Danke dir, Donald, für diese Aussichten. Und gerade eben hat Frankreich im Elfmeterschießen 5:4 gewonnen. So viel noch als letzte Nachricht. Das waren unsere Tagesthemen an einem dramatischen Fußballabend für Deutschland. Und das erste deutsche Fernsehen lenkt sie jetzt aber ab von diesem frühen EM aus mit einem dramatischen Tatort aus München. Und ich höre gerade, 5:3 war das Ergebnis für Frankreich. So viel Zeit muss sein. Morgen Abend sind wir dann hoffentlich wieder mit besseren Nachrichten hier für Sie an dieser Stelle. Bis dahin, trotz allem, einen guten Start ins Wochenende. Tschüss.